Willkommen zu unserem Zusammensein und unserem Weg hin zur Bewusstheit und zum Verständnis des Geistes. Ich möchte mit einigen Worten beginnen. Sie stammen von einem der jungen, modernen buddhistischen Lehrer, seiner Familie, die eigentlich alle Meditationslehrer sind. Und Yonge Mingyur Rinpoche hat mit, ich glaube, 15 Jahren schon sein erstes dreijähriges Retreat gemacht. Und das nächste dreijährige hat er schon angeleitet. Also in der Zeit, als wir sicherlich was anderes gedacht haben, hat er schon was anderes gedacht. Wenn du als Buddhist dich ausrichtest, sage ich es mal so, oder er sagt hier trainiert bist, das, was wir meinen hier zu tun, dass wir in einem buddhistischen Zentrum sind und vielleicht auch buddhistische Gedanken oder Ähnliches hören, sagt er, no. Du denkst bitte nicht, dass Buddhismus eine Religion ist. Du denkst und du weißt, dass es eine Art von Wissenschaft ist. Eine Methode oder Vorgehensweise, deine Erlebnisse, deine Erfahrungen zu untersuchen, kennenzulernen und dass dich diese Untersuchung befähigt, zu erkennen, in welcher Art und Weise du reagierst, und was du tun musst, dass du eben nicht bewertest und beurteilst. Es ist für mich einer der wichtigsten Hinweise, auch wenn ich gegen das Verständnis der Mainstream-Schulen, auch vor allen Dingen im Westen, damit verstoße. Das, was wir tun, hat mit Religion nichts zu tun. Es ist eine Geisteswissenschaft. Einer der bekannten oder wie immer in bestimmten Kreisen bekannten Zen-Meister, Baker Roshi, Nachfolger von Suzuki Roshi, und Baker Roshi lebt seit einigen Jahrzehnten in Deutschland, ist dann mal gefragt worden, ja, ist denn der Buddhismus nicht eigentlich so etwas Ähnliches wie Psychologie? Und es gibt auch so den Ausdruck der buddhistischen Psychologie, gegen den ich mich verständlicherweise wieder wehre. Und Baker Roshi hat gesagt, no. Also ich würde vielleicht jetzt mal das Wort gebrauchen, Mindology. Und Mind ist eben Geist. Das ist eine Geisteswissenschaft. So, und das machen wir hier. Wir schauen uns an, was haben wir für einen Geist, so gut wie wir das kennen und erfahren können. Und das lernen wir hier. Und wie können wir damit umgehen? Wie entsteht er? Und was hat er für Auswirkungen? Und das Erste, was uns allen bewusst wird, ist, dass das, was wir als Geist bezeichnen, für uns alle ein bestimmtes Konstrukt ist, das besteht aus Einstellungen, Vorstellungen, Glaubensvorstellungen, Behauptungen, vergangenheitlichen Erinnerungen und so weiter und so weiter. Das ist ein ganz bestimmtes geistiges Konstrukt und aus all diesen Dingen heraus agieren wir. Das heißt, aus all diesen Vorstellungen, Ideen, vor allen Dingen auch aus vergangenen Einprägungen, schauen wir auf die Welt. Wir sehen sie also nicht mehr, wie ich die Tage es immer wieder gesagt habe, wie sie ist, sondern immer durch unsere Brille, wie wir sie sehen, gelernt haben zu sehen. Als Christ, als Buddhist, als Moslem, als Münchner und als Hamburger, als Deutscher und Italiener. Jeder sieht das immer irgendwie anders. Und je nach der eigenen Geschichte wird das dann nochmal sehr stark gefärbt. Denn Dalai Lama sagt immer, es ist so, als wenn wir so Brillen auf hätten. Rote, grüne, blaue, was auch immer. Ja. Und das, was wir machen, ist die Brille abnehmen. Das ist alles. Und das ist das Schwierige. Wir sitzen so fest, wir halten so fest an diesen Brillen, dass wir schon Angst haben, sie abzugeben, weil wir dann ja nichts mehr haben, wo wir durchgucken können, meinen wir. Die einzige Möglichkeit, und das meine ich wirklich so, wie ich das sage, die einzige Möglichkeit, nicht aus diesem Konstrukt heraus zu handeln, ist die Bewusstheit. Denn aus diesem Konstrukt, dem konditionierten Geist, dem normalen Geist heraus, handeln wir immer instinktiv, immer automatisch. Es gibt dann auch manchmal den Ausdruck unbewusst, das ist nicht richtig. Uns fehlt die Bewusstheit, die wir hier trainieren. Insofern verhalten wir uns unbewusst, aber das ist kein gutes Wort eigentlich, sondern automatisch. Automatisch durch das, was da irgendwo hinten eingelagert ist, wovon wir meistens nichts wissen, dass es da eingelagert ist, weil wir die Brille aufhaben. Das ist unsere Brille. Die lasse ich mir auch nicht nehmen. So. Und dann kommen wir hier hin in so ein Trainingscenter. Und da werden wir gebeten, bewusster zu werden. Und ich mache uns dann aufmerksam, dass das ein ganz diffiziler Prozess ist. Dass wir einzelne Schritte gehen müssen, denn auch wenn uns diese Bewusstheit, dieses Bewusstsein angeboren ist, ist es doch nur eine Option, eine Veranlagung. So wie zum Beispiel die Sprache. Die Sprache ist uns als Mensch grundsätzlich möglich oder angeboren, aber wir müssen sie im Zusammenhang mit anderen Menschen lernen. Jemand, der nie in einer Umgebung gewesen ist, in der gesprochen wird, kann nicht sprechen. Da gibt es also eine ganz grauenhafte Prüfung. Irgendein Kaiser so und so, vor ich weiß nicht wann, wie viel im Mittelalter, hatte eben diese Frage. Was wird ein Mensch, welche Sprache wird er sprechen? Er hat natürlich geglaubt und gehofft, dass die Menschen dann Deutsch sprechen. Es waren auch deutsche Waisenkinder, die also dann direkt nach der Geburt eben in so ein Waisenhaus kamen und es wurde den Betreuern verboten, in ihrer Gegenwart zu sprechen, sodass sie erst keine Töne in der Form hören. Und die Kinder sind also dann verwaist, verarmt und die meisten davon sind gestorben. Das passiert leider bei unserem Unbewusstsein nicht. Die meisten halten sich tapfer durch, obwohl sie eigentlich das nicht gelernt haben, was sie zu Menschen macht. Deswegen ist das so schwierig, weil wir hier meinen, was zu lernen, was ungewöhnlich ist. Und es ist es auch. Deswegen müssen wir also in Umgebungen sein, nicht unbedingt in Gruppen. Vielleicht gibt es dazu viele, die nicht bewusst sind. Aber eben doch in Verbindung sein mit Menschen, die am besten auch ein bisschen bewusster sind. Und wir merken das. Diese Menschen denken anders, verhalten sich anders. Und in jedem Falle sind sie nicht mehr in der Form impulsiv getrieben, wie alle anderen sonst normalerweise. Bewusstsein muss also trainiert werden. Oder ich brauche immer das Wort aktiviert, so wie man eine Sprache aktivieren muss. Denn man kann sie ja wir sagen zwar, wir lernen sie, aber eigentlich ist es ja ein bestimmter Prozess, etwas, was da ist, irgendwie sichtbar zu machen. Wir beziehen uns hier, apropos Buddhist, auf jemanden, der in diese Richtung begonnen hat, sich zu untersuchen, seinen Geist festzustellen, sich zu fragen, was hat das für Auswirkungen und so weiter und so weiter. Ein Siddhartha Gautama, wahrscheinlich ungefähr so 500 vor unserer Zeitrechnung im Norden von Indien gelebt, lebte in einem kleinen Stadtstaat und gehörte zur obersten Bevölkerungsschicht, war also hoch ausgebildet, war einer der ausgebildetsten in seinem Lande. Und das drückt es eben auch aus, dass er über Dinge nachdenken konnte und nachgedacht hat, die in seiner Zeit schon ungewöhnlich waren. Nur wir müssen immer wissen, dass er aus seiner Zeit kommt. Und vieles von dem, was ihn bewegt hat, und vieles, worauf er hingewiesen hat, ist für uns nicht mehr akut. Seine Ausgangssituation war, bezogen auf seine Zeit des Hinduismus, dass er aus der Wiedergeburtsschleife sozusagen, aus diesem ewigen Wiedergeburtswerden und dann wieder in ein Leben voller Leiden hineingeboren wird, also dem sogenannten Samsara, viele von euch haben den Namen gehört, heraus wollte. Er wollte einfach nicht mehr in so ein Leben kommen, das voller Leiden ist. Und die Logik war in der Überlegung damals, dann musst du schon ein Verhalten zeigen, eine Denk- und vor allen Dingen Verhaltensweisen, die kein sogenanntes Karma erzeugt. Also musste er untersuchen, was erzeugt Karma. Und das war also relativ einfach und ist sogar für uns heute relativ einfach. Wenn ich ärgerlich bin und ich bin genügend ärgerlich, dass ich wirklich ärgerlich bin, dann sieht man mir das nicht nur an, sondern es kann sogar sein, dass ich mich danach verhalte. Und es kann sogar sein, dass ich wütend werde und aggressiv werde und ich weiß nicht was. Ja? Im schlimmsten Falle werde ich Soldat und töte andere. Also hat er alles das, wie wir uns verhalten, auch in seiner Zeit, daraufhin untersucht, was für Bewegungen, geistige Bewegungen stehen dahinter. Die führen also zu dieser Auswirkung. Und dazu gibt es dann, ich glaube nicht von ihm selbst, sondern von denen, die dann später alles aufgearbeitet haben und systematisiert haben, eine Liste der sogenannten heilsamen und unheilsamen Geistesfaktoren. Unheilsam, das habe ich euch gerade erläutert, wenn ich ein bestimmtes geistiges Verhalten habe, eine bestimmte geistige Einstellung, eine Neigung sozusagen zu einer Aktion hin, dann werde ich diese Aktion durchführen und das ist unheilsam und ich komme gleich, warum das so heißt. Diese Liste ist üblicherweise in buddhistischen Kreisen zirkuliert. Ein guter Buddhist sollte sie auswendig können. Ich bin keiner. Deswegen habe ich sie in der Hand. Und sie taucht dann oft genug auf in den sogenannten fünf sogenannten Achtsamkeitsübungen. Und so heißt das hier Alatai. Das sind die fünf Shilas, die fünf Trainings, auf die in dieser Liste hingewiesen wird. Diese Verhaltensweisen sollte man nicht durchführen. Ich gebe sie euch nicht. Aber ihr könnt euch richtig gut vorstellen, zum Beispiel Zorn und Wut und Neid und Habsucht, Aufgeregtheit, Unglaube, Unaufmerksamkeit, Anmaßung und so weiter und so weiter. Ja? Verständlich. Wenn wir aus diesen Geisteszuständen herauskommen, ist das Ergebnis nicht gerade friedlich, sondern ich tue etwas, was, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, innerhalb des Rahmens, in dem ich lebe, zu eben Unruhe, zu was auch immer führt. Ich habe also aus diesen Geistesfaktoren, so nennt sich das, eine bestimmte Handlung. Okay? Und natürlich gibt es dann von ihm auch dann aufgestellt die sogenannten heilsamen Faktoren. Also zum Beispiel Leichtigkeit, geistige Flexibilität, Sorgfalt, Gewaltlosigkeit und so weiter und so weiter. Das alles lief und läuft immer noch unter dem Begriff Ethik. Mit der Überschrift, du sollst nicht oder du sollst. Ihr hört das richtig, wo es herkommt. Ne? Das ist also nicht nur im Buddhismus so, sondern das ist ebenso alt wie Moses. Und ich habe vorhin Mr. Google mal gefragt und er meinte, naja, so 6.000 bis 10.000 vor Christi, so aus der Zeit muss dieses Denken kommen. Und das ist verständlich. In der Zeit entstanden die ersten Städte, 5.000, 6.000, 8.000 vor Christi, unserer Zeitrechnung. Und die Menschen kamen jetzt zusammen, was sie früher nicht hatten. Sie saßen jetzt an einem Ort fest. Sie hatten eine Behausung. Sie bauten in den Feldern was an und waren jetzt also darauf angewiesen, in Einvernehmen, in ähnlichen Verhaltensweisen zu leben. Und das waren sie ja nicht gewöhnt. Sie waren ja bisher so kleine Horden von maximal 15 Menschen, die sich so gut kannten und miteinander gut zurechtkamen. Da gab es schon mal Situationen, dass so eine andere Horde kam und wollte einem das Essen wegnehmen. Die hat man einfach totgeschlagen. Also es gab es sehr früh. Aber so im Allgemeinen kam man ganz gut so miteinander zurecht. Ja. Und dann wurde das eben anders. Und dann entstanden diese Hinweise, tu das nicht. Du sollst nicht. Und das ist doch auch verständlich, oder? Das ist ja nun, es ist doch sicherlich besser, Gewaltlosigkeit zu üben, wenn es irgendwie geht, anstatt Grausamkeit und Ähnliches mehr, oder? Die interessanteste und wichtigste und ausschlaggebende Rede dazu in diesem Geist bezieht sich dann wirklich auf den Buddha. Eine Lehrrede, die heißt die Rede an die Kalama. Und da fragen ihn die Kalama, ja hör mal, irgendwie, was bringst du uns denn bei, wie wir uns verhalten sollen? Und er sagt es ganz einfach. Und das ist eine Verkürzung der Sutra von Paul Köppler. Die Sutra ist normalerweise 4 Seiten lang, weil er immer wiederholt und das von dem Aspekt und dem Aspekt, und bis es endlich sitzt. Ich kann das euch gegenüber kürzer machen. Wenn der Geist von Gier, Hass und Verblendung besetzt ist, und Gier und Hass sind also Gier, wäre zum Beispiel Habsucht, Geiz, Selbstzufriedenheit. Normales bürgerliches Verhalten. So. Und Hass ist also Rache, Neid, Zorn, Wut, auch normales Verhalten, oder? So, und Verblendung heißt hier Verwirrung, Verheimlichung, hinterm Rücken reden und ähnliches mehr. Ja? Vergesslichkeit und Trägheit und so. Also ihr könnt die auch alle mal haben, nicht so? Das ist sehr, sehr spannend, dass man sagt, die kenne ich doch alle irgendwie. So. Oder wenn ich sie nicht kenne, mein Nachbar hat die garantiert alle. Und so. Ja. Und natürlich, mein Vater hatte die immer. Ist ja völlig wichtig, dass man bitte schön. Also das ist doch der Urgroßvater auch. Und stell dir mal vor, ist ja kein Wunder, dass ich das auch habe, oder? So. Also, wir haben die, ja? Gier, Hass und Verblendung. Wenn du aus diesem Geist kommst, und dem kommst du normalerweise, dann tötet man, stiehlt, handelt sexuell unheilsam. Gibt's gar nicht mehr, ne? Sexuell ist genug. Lügt und verleitet andere auch dazu. Und ich höre so richtig, worauf der hinaus will, ja? Tu das nicht. Das führt zu Unheil. Das führt zu Aufruhr in der Gesellschaft. Wir leben nicht mehr gut zusammen. Bitte lass das. Aber er ist nicht ganz einfach so wie Moses, du sollst nicht, sondern er hat so einen kleinen anderen Dreh. Er sagt, guck doch mal hin. Er geht schon nach hinten, es taucht schon eine andere Ebene auf, die Ebene des Geistes, die bei Moses noch nicht da ist. Interessanterweise taucht sie bei Jesus auf. Jesus sagte zum Beispiel, es heißt in den Regeln, du sollst nicht mit dem Weibe deines Nachbarn dich verbinden. So. Also kein Ehebruch durchführen, so heißt das dann klassischerweise. Und da gibt es also diese ganz berühmte und die Kernaussage oder Kernvortrag, die Bergpredigt von Jesus, der sagt, ich aber sage euch, wenn du schon auf die Nachbarin schaust, in Wohlwollen und Gier, da geht's los. Jesus ist also bereits schon einen Schritt nach hinten, wenn man so will, in das Innere reingegangen und ist an dieser Stelle schon angekommen wie der Buddha auch. Es ist der Geist. Denn er hat darauf hingewiesen, es ist ja etwas, was in dem Geist entsteht. Eine Neigung, eine Gier, ein Haben-Wollen. Moses hat gesagt, tu das nicht. Basta, erledigt. Schluss. Regel. Und danach sind auch die entsprechenden Regeln entstanden und die Vorschriften und die Strafen und alles, was da so herkommt. Buddha steht also hier auch an dieser Stelle, der Wert legt auf ein Sozialverhalten, der Wert legt darauf, dass wir friedlich und harmonisch und liebevoll und verständnisvoll miteinander leben. Und wenn wir das nicht tun, was ja meistens der Fall ist, ja, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass dahinter ein Geisteszustand drückt, sozusagen. Ja. Und er sagt dann selbstverständlich, wenn ihr Gier, Hass und Verblendung vermeidet, so werden das, was ihr glaubt und wie ihr handelt, zu Segen und Wohl führen. Hört sich alles sehr ähnlich an, ist auch ähnlich. Wenn du also einen Geisteszustand hast, entwickelst, trainierst, der eben nicht Gier, Hass und Verblendung hat, entsteht dadurch eine bestimmte Art und Weise, miteinander in Verbindung zu kommen, eine Gesellschaft aufzubauen, in einer Gesellschaft zu sein, in die verständnisvolles, liebevolles, miteinander, kooperatives Miteinander herrscht. Alles völlig logisch und die Kalama waren also ganz begeistert, das zu hören. Und der Buddha hatte doch gesagt, seht mal, wenn ihr das einseht, er ist ja ganz lieb, er hat immer so eine Vaterfigur. Ne? Seht mal, wenn ihr das einseht, dass das zu Gier und das Gier und Hass zu diesen Dingen, töten, stehlen und so weiter führt, dann lass das doch. Wenn du das wirklich tief erlebst, dass das disruptive ist, also zerstörerisch, das kriegst du doch mit. Das ist, die Kalam haben gesagt, natürlich, das führt alles zu Unheil. Er sagt, dann lass das doch. So einfach kommt das wirklich. Ist richtig berührend, dieses Sutra zu lesen von ihm, wenn er immer wieder sagt, dann lass das doch. Das musst du doch einsehen, das brauchst du noch nicht mal. Du kriegst es doch mit, oder? Manchmal frage ich, oder ich habe früher gefragt, möchtest du in einer Gesellschaft leben, in der alle deinen Geist haben? Und alle sagen immer nein. Ja, dann sage ich, okay, was wollen wir denn? Das ist die Frage hier. Ja? Wenn alle nur so denken wie du, in Vorwurf, in Gewalt, in Ablehnung, du hast ja früher und mein Vater und ich weiß was nicht alles. Wenn alle sich immer nur so verhalten würden, hätten wir ja eine Gesellschaft, die ist noch schlimmer als heute ist. Und diese einfache Frage ist oft genug so erschütternd. Nee. Ja, sage ich. Und dann? Und dann sagt der Buddha, dann lass das doch. Schön, ne? Ja. Ich lese euch gerade noch diesen letzten liebevollen Satz hier. Wenn ihr euch von Verlangen und Ablehnung befreit habt, so könnt ihr achtsam und klar bewusst allen Menschen Liebe und Freude, Mitgefühl und Verständnis entgegenbringen. So könnt ihr die ganze Welt mit liebevoller Freundlichkeit durchdringen. Bestimmt, ne? Das ist ganz simpel. Das sind keine Märchen. Das ist ein klassischer Ansatz, der mit der Überschrift Ethik verbunden ist. Und die Ethik zieht sich eben seit Tausenden von Jahren durch. Dafür gibt es ganze Universitäten, die sich damit beschäftigen, wie das geht. Und die Professionellen, sprich katholische Priester, zeigen uns, wie gut das funktioniert. Ja, nämlich gar nicht. Es hat noch nie funktioniert. Es kann auch nicht funktionieren. So, einfach deswegen, weil wir ja bei dieser ganzen Geschichte nicht eigentlich bei uns sind, sondern auch bei einer Auswirkung. Ja? Der Blick geht nach außen hin. Und ich muss jetzt immer überprüfen, das, was ich tue, führt das jetzt zu Heil oder zu Unheil. Das heißt, ich muss es im Prinzip erst durchführen. Das ist die klassische Vorgehensweise der Ethik. Hier im Buddhismus sagen wir schon, Moment. Wir haben doch schon verstanden, dass die Auswirkung oder die Wirkung abhängig ist vom Geistesfaktor. Du müsstest also jetzt, wenn du das verhindern willst, wie heißt das hier? Das willst du. Wir haben uns also nicht nur davon befreit, sondern sowas in der Art. Vermeiden. Ja? Wenn wir diese Geistesfaktoren vermeiden. Wenn wir das Verhalten nicht wollen, müssen wir die dahinterliegenden Geistesfaktoren betrachten und ändern. Da wird eben uns in der klassischen Formulierung dann vorgehalten, was das für Geistesfaktoren sind, nämlich heilsamer. Wenn ich also diese Geistesfaktoren habe, erzeuge ich damit, wie hat der Buddha das so schön genannt, eine Gesellschaft, wo sich alle liebevoll und ich weiß nicht was, alles so, alles, was wir so gerne möchten, was wir aber selbst nicht unterstützen. Und es gibt es also zwei lange Listen. Die eine ist die ursprüngliche, sogenannte Theravada-Buddhismus. Und interessanterweise ist dort die Liste der heilsamen Faktoren länger als die der unheilsamen. Es hat aber nichts mit dem theravadischen Buddhismus zu tun, sondern nämlich mit der Hoffnung, dass die heilsamen Faktoren durch die Praxis sich steigern. Bei den Mahayanas, also bei dem Buddhismus, der ungefähr so 400 unserer Zeitrechnung so langsam entstanden ist und der unterrichtet wird und gelebt wird in anderen Ländern, also Korea, China, Japan und eben auch Vietnam, da ist dann die Liste der heilsamen Faktoren ungefähr halb so lang wie die der unheilsamen. Man ist also realistischer geworden. Nee, man hat so ein bisschen mitgekriegt, also mit diesen unheilsamen Faktoren ist schon leid. Ne? Ja, also, es gibt also schon 5 Grundfaktoren, die es im Buddhismus klassischerweise nicht gibt. Im theravadischen Buddhismus. Das ist auch okay, ja, was ich so alles so erzähle. Ich finde es ist wichtig, dass wir das einfach mal gut einordnen, was da so auf dem Markt herumgereicht wird. Ja, im sogenannten, was auch immer. Also, ich lasse es jetzt. Also, wir können uns sicherlich bemühen, mit diesen heilsamen Faktoren uns zu beschäftigen und immer wieder nachzuprüfen, was habe ich jetzt für einen Geistesfaktor? Und das ist die eigentliche Arbeit. Jetzt höre ich mit den ganzen Bemerkungen auf. Ihr merkt schon richtig für meine Art und Weise damit, meine Zustellung zu den Dingen. Okay, also unsere Aufgabe ist jetzt, und wir haben die grundsätzliche Fähigkeit, aufgrund eines gesteigerten geistigen Bewusstseinszustandes einen gewissen Abstand einzubauen. Deswegen habe ich uns das immer wieder gesagt, dass wichtig ist, nicht nur einfach bewusst zu sein, ja, sondern einen durch das Bewusstsein einen Abstand einbauen zu können. Ich sehe jetzt, was ich tue. Ich bin mir dessen bewusst, was mich bewegt, und ist es mir dessen bewusst, nicht nur, was meine Auswirkung ist. Das hat der Buddha seinem Sohn noch gesagt. Denke dran, wenn du anfängst, etwas zu tun, dass du dir vorher darüber im Klaren bist, ob du dadurch Leid erzeugst oder nicht. Später, wir werden aufgefordert als Minimum, dass wir mitbekommen, dass wir sensibel werden, dass wir erleben, in welchem Geisteszustand wir jetzt sind. Das ist die wichtigste Aussage. Jetzt. Alle diese ursprüngliche Form, die zu den Religionen gehört, zu den all diesen Dingen, die im Wesentlichen auf die Gesellschaften ausgerichtet waren, sind in gewisser Weise kognitiv. Das heißt, ich nehme mir vor, und wir kennen das alles gut, na, das nächste Mal werde ich mich anders verhalten. Ja? Ich habe also sozusagen keine lange Liste, aber eine kurze Liste, so sollte ich mich nicht mehr verhalten, bezogen auf die Auswirkung. Und das sollte jetzt für mich der Impuls sein, darauf zu achten, wenn ich in eine ähnliche Situation komme, dass ich komischerweise jetzt rauskriege, was für ein Geistesfaktor dazu führt. Und das ist falsch. Die Praxis muss darauf ausgerichtet sein und dazu hinführen, dass ich jetzt mitbekomme, in welchem Geisteszustand ich bin. Dann brauche ich mich um das Ergebnis nicht mehr kümmern. Denn das folgt dem Geisteszustand. Wenn ich einen Geisteszustand der Ablehnung habe, kommt der Rest. Wenn ich den Geisteszustand von Freundlichkeit, von Respekt habe, kommt der Rest. Und das muss so tief in uns hineingehen, dass wir diese Abfolge völlig klar sehen und wissen, ja, das ist so. Es gibt eine Intention, eine eine Forderung, einen Geisteszustand. Mit dem komme ich in der Realität, mit der Realität zusammen. Daraus entsteht eine entsprechende Beziehung, ist eigentlich eine Emotion, Ablehnung, haben wollen oder mein Gott, nicht auch das noch. Und daraufhin kommt eine entsprechende Verhaltensweise, bedingt durch die Emotion. Ich habe das jetzt ganz kurz gemacht. Diese Abfolge, wie der Geist operiert, von einem Ursprungsverhalten bzw. einer Forderung, ich meine aber, man sollte oder so, bedingt durch die entsprechende Umgebung entsteht eine Emotion und dann ein Verhalten. Es hat also wirklich keinen Sinn, wenn wir das tief verstanden haben, am Verhalten zu operieren. Ich kann mir dabei nur auf die Finger hauen, aber das nächste Mal passiert das Gleiche. Es hat keinerlei Sinn, bezogen auf die wirklich grundlegende Veränderung, dass ich mich mit meinen Verhaltensweisen und den Aktionen beschäftige, sondern wenn ich diese Aktion sehe, wenn ich diese Verhaltensweise oder die Auswirkung an mir beobachten kann, muss ich zurückgehen. Nur dann, wenn ich dann in mir spüre, ein Hauptgeistesfaktor von mir ist Ablehnung, dann kann ich mich mit dem auseinandersetzen und mich fragen, kann ich das reduzieren? Was kann ich damit machen? Nicht? Ich meine, letztlich wollen wir alle eine Gesellschaft, die in Harmonie miteinander lebt. Wir wollen mit den Menschen um uns herum in Harmonie leben. Wir wollen, dass wir freundlich behandelt werden und wir wollen andere Menschen freundlich behandeln. Dafür müssen wir aber, und ich hoffe, dass ich das deutlich gemacht habe, uns mit unseren Geistesfaktoren verbinden, genau deutlich sagen, aha, das ist, wie er entsteht, und auf der Ebene uns mit diesem Geistesfaktor auseinanderzusetzen und verschwinden zu lassen. Das hört sich alles logisch sehr einfach an. Und ich bin ganz sicher, dass jeder dann auch jetzt sagt, yo, yo. Dass wir aber im praktischen Lebensfall nicht entsprechend handeln. Wir sind nicht bereit, zu diesem Geistesfaktor zurückzukommen, Wut, danach zu schauen, wie kreiere ich den? Ist das jetzt eine Reaktion auf etwas, was draußen passiert, also eine weitere Ebene von Vorwurf? Oder was mache ich mit der Situation, aus der heraus ich was ableite? Und wie kann ich etwas finden, Mittel finden, Vorgehensweisen finden, das verschwinden zu lassen? Das ist spirituelle Arbeit. Es ist keine psychologische Arbeit, es ist spirituelle Arbeit. Da wollen wir und müssen wir hin. Das heißt also, der nächste Schritt, den ich uns gestern schon vorgestellt habe, heißt, ich komme jetzt dadurch, weil ich es durch die Bewusstheit, durch die Geistesklarheit, durch den Abstand auch kann, in das Erleben meines Inneren, aber eben jetzt nicht in irgendeiner romantischen Form, sondern in einer ganz klaren, das Erleben meines Geisteszustandes. Und da hilft mir durchaus diese Liste, ja, dass ich mal nachgucke und sage, ich lebe im Wesentlichen in diesem Geisteszustand, Rache. Einer der schönsten, die wir als Westerner kennen. Ja. Rache ist nämlich so die versteckte Wut und die versteckte Gewalt. Das ist der letztendliche Powertrip. Zum Beispiel ist also vergeben schon etwas, was ich nicht tun sollte. Denn wenn ich nicht vergebe, habe ich dich in der Hand. Das ist ein Powertrip. Das ist Gewalt. Ja. Wenn ich vergebe, sage ich, weißt du, no. Das hab ich nicht nötig. Wirklich nicht. Ich bin nicht gewalttätig. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Ich will dir nicht dein Leben lang was Vorwurf machen. Will ich einfach nicht. Das heißt also, diese Liste hier, und die können wir dann vielleicht doch mal kopieren, wer es haben möchte, ist für uns sozusagen so ein Hinweis. Kannst du dich dort wiedererkennen? Das hilft schon mal. Aber das ist eigentlich nicht alles. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass wir das erspüren. Ich habe uns das gestern schon mal gesagt, nur durch das Erleben entsteht etwas. Nur wenn ich das erlebe als unheilsam, nur wenn ich das erlebe als negativ, beginne ich mich mir zu überlegen oder mir anzugucken, ob ich mich nicht davon befreien könnte. Sonst nicht. Die Auswirkung ist viel zu weit weg und die wird auch vorerst nicht kommen. Es hat also keinen Impuls, mich zu verändern. Transformation entsteht durch das Erleben. Und insofern ist der ursprüngliche Ansatz, den Buddha vorgestellt hat, genau richtig. Dieses Erleben, dass ich jetzt in einem negativen Geisteszustand bin. So nenne ich das jetzt mal. Ja. Dieses Erleben ist Dukkha. Das heißt, dieses Erleben von Dukkha. Mensch, nee, wie kann ich bloß? Oder das tut ja richtig weh. Oder was auch immer. Dieses Erleben von Dukkha ist der Impuls, da rauszukommen. Wenn ich den nicht habe, ist kein Impuls da, warum ich mich ändern soll. Es ist eine der tiefsten Erfahrmechanismen in dieser Welt. Leiden ist die Notwendigkeit, sich zu ändern. Ich versuche das immer wieder deutlich zu machen. Nur deswegen, weil es mir zu heiß ist, gehe ich in den Schatten. So simpel ist das. Wir haben als Lebensform Grundlagen, prinzipiell irgendetwas, wie es sein muss. Und eine Abweichung davon wird mir als unangenehm gemeldet. Es ist so simpel, wie es nur simpel sein kann. Ich reagiere nur auf etwas Unangenehmes, deswegen, weil ich von dem Richtigen abgewichen bin. Ich versuche immer wieder deutlich zu machen, es ist nicht unangenehm. Thay hat das mal so simpel ausgedrückt, Dukkha ist ein Wisdom's Accelerator. Es heißt, es macht mir deutlich, wo ich stehe. Und das ist mir jetzt für heute das Wichtigste, ich bin von etwas abgewichen. Und zwar von etwas abgewichen, wo ich eigentlich hin möchte, wo ich hingehöre, was gut ist. Wenn ich also diese Liste wieder sehe, dann ist das Sorgfalt. Nein, was haben wir besser? Gewaltlosigkeit. Wenn ich von dieser Gewaltlosigkeit abgewichen bin, wenn ich also gewaltsam bin, grausam, was auch immer, ja, dann merke ich, wenn ich in diesem negativen Geisteszustand bin, grausam, Gewalt und Ähnlichem mehr, ist als unangenehm. Und mir kann mir keiner erzählen, dass er es auch noch toll findet. Er muss also unglaublich dogmatisiert sein. Als normaler Mensch ist es einfach kein gutes Gefühl. Grausamkeit, Gewalt, Ablehnung sind keine guten Gefühle. Wir erleben sie als unangenehm und das ist der entsprechende Punkt. Sie müssen unangenehm sein, um uns deutlich zu machen, du bist von etwas abgewichen. Wenn du in dem bist, ist es angenehm. Mache ich das deutlich? Ich weiß, wie schwierig das ist. Wir sind so daran gewöhnt, ja, dass wir nur auf das Äußere reagieren und damit nicht nach innen gehen und nachprüfen, wie gehe ich damit um. Es ist mein Geist, der damit umgeht. Und wenn ich dem anderen nicht verzeihen kann, habe ich den Geist von Wut. Mehr nicht. Ich bleibe also in dem Geistesverhalten. Und ich kann diskutieren, was ich will, ich bleibe in dem. Und der fühlt sich nicht gut an. So drückt das Helga immer aus. Es fühlt sich nicht gut an. Es hört sich ein bisschen kindlich an, aber es ist wirklich so. Oder buddhistisch ausgedrückt, es ist Dukkha. Es ist Leiden. Es ist unangenehm. Es ist zerstörerisch. Wie auch immer. Und die einzige Aussage, die ich heute mache, ist, du musst an diesen Punkt kommen. Du musst an diesen Punkt kommen, negative Geistesverhaltensweisen als unangenehm zu erleben. Und zu verstehen, du bist von etwas abgewichen, wozu du eigentlich auf dieser Welt bist, was dich als Mensch ausmacht und wo du dich hinsehnst. Ist alles. Unsere Praxis heißt also, in dieses Gefühlserleben hineinzukommen. Dukkha ist also keine Intelligenzlösung. Ist also kein Erkenntnis in dem Sinne. Ja? Ja, die Welt ist Leiden oder sowas da. No. Dukkha ist ein ganz, ganz einfaches, schlichtes, tiefes Erleben. Und nur wenn ich das wirklich, wirklich spüre, so wie der Buddha gesagt hat, nur in dem Augenblick, als ich verstanden habe und erlebt habe, was Dukkha ist, bin ich weitergekommen. Ja? Erste Rede des Buddha. Das heißt also, ich mache uns deutlich, die Bewusstheit, das Bewusstsein, das uns in die Kraft versetzt hat, deutlicher zu sehen, wo ich bin, im sogenannten Hier und Jetzt, muss ich weiter durchführen, um zu mir zu kommen. Sozusagen nach innen zu meinem Geist zu kommen, sonst passiert gar nichts. Sonst bin ich nur bewusst und trete dem anderen auf die Füße. Kriege hinterher mit so einem Entschuldigung, aber das ist ja nicht alles, da wollen wir ja nicht hin. Ja. Dieser Schritt nach innen ist eigentlich kein Schritt nach innen, sondern ein Schritt zu uns, zu unserem Geist. Wir sind als Menschen nur Geist. Wir haben auch einen Körper. Aber das Wesentliche, was uns ausmacht, ist dieser Geist. Und das Wesentlichste, was uns ausmacht, ist das Bewusstsein dessen, was wir für einen Geist haben, in welchem Geisteszustand wir sind. Und dann kriegen wir ja mit, wie wir uns verhalten, was die Ergebnisse sind. Die sind uninteressant, wirklich. Die kommen hierher und kommen dorthin. Der Weg der Bewusstheit ist also nicht dadurch zu Ende sozusagen, dass wir sagen, wir sind bewusst. Im Hier und Jetzt zu sein, ist nichts anderes als der Beginn eines Transformationsprozesses. Es ist nichts anderes als zu sagen, ah, Moment, ich kann ja einen Abstand einnehmen. Und jetzt gilt der nächste Punkt. Ja, Moment, was habe ich denn dann für einen Geisteszustand? Und steht hinter diesem Geisteszustand nicht möglicherweise wieder noch ein anderer Geisteszustand? Ja? Und kann ich diesen Geisteszustand auflösen? Und den kann ich, glaubt es mir, den kann ich. Der gehört nämlich zu mir als Mensch. Das sage ich jetzt noch mal ganz kurz zum Hinweis. Der Buddha hat also angefangen mit der Fragestellung, wie kann ich aus dem Samsara rauskommen? Sehr oberflächlich. Aber irgendwo musste er ja anfangen. Also es hat ihn berührt. Und er hat dann als nächstes in seiner Historie, in seiner gesellschaftlichen Vorstellung, musste er zurückgehen und sagen, Moment, ja richtig, das liegt daran, dass ich bestimmte Geisteszustände habe, die eben zu bestimmten Verhaltensweisen führen. Und das ist das Dukkha, das ist das Karma, das mich jetzt wieder in die nächste Schleife nochmal reinwirft, denn das müsste ich eigentlich abbauen. Verständlich? Warum? Weil ich eigentlich von was abgewichen bin, was ich jetzt nochmal eine Chance kriege, nochmal genau anzugucken. Solange man sagt, der Buddha hat, ich weiß nicht wie viel Kalpas sind also unendliche Lebenszeiten, gebraucht, um den ganzen Kram abzubauen, bis er zum Schluss hat gesagt, Schluss, aus, Feierabend, mache ich nicht mehr. Das ist sehr kindliche Vorstellung. Und deswegen müssen so die Tibeter heute dagegen arbeiten und sagen, du bist in einem Lebenszeit, bist du befreit. Ja. Enlightenment in one lifetime. Ist am Verkaufsschlager, aber es zieht. Gemeint ist also ganz einfach, wir kommen hin zu etwas, was uns zum Mensch macht. Das nicht, das versuche ich uns die ganzen Tage zu sagen. Und der Buddha hat das entdeckt. Ich drücke es nur jetzt ganz kurz mal aus. Es ist immer ein großes Erschrecken, gar nicht bei Nicht-Buddhisten oder Westerner. Da gibt es nämlich ein Wort, das man um Gottes Willen, Nirvana, Gottes Willen, Nirvana. Also mehr Religion kann man gar nicht haben. No, das stimmt überhaupt gar nicht. Es ist ein Erleben, dass ich jetzt in einem Geisteszustand bin, der kein Dukkha mehr produziert. Den gibt es. Alle diese Traditionen, auf die wir aufsetzen, vor allen Dingen auch die tibetischen Traditionen, und die Meister, die in dieser Form gelebt und gearbeitet und praktiziert haben, haben diesen Geisteszustand erlebt. Den Geisteszustand, der kein Gier, Hass und Verblendung mehr hat, aber von sich aus. Nicht, weil er sich auf die Finger haut. Der arbeitet jetzt nicht mehr mit positiven und negativen Geistesfaktoren, sondern der hat sie nicht mehr. Ist offen, frei. Deswegen heißt er auch unkonditioniert und ähnliches mehr. Und wenn du aus dem heraus operierst, und das musst du ja als Mensch, kannst du nicht mehr aus Gier, Hass und Verblendung kommen, weil du nicht mehr auf dem Geisteszustand bist. Können wir uns das vorstellen? Ich weiß, dieser Begriff Nirvana ist immer so mit irgendwas Komischem verbunden. Deswegen hat eine Australierin, die eine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, so ein Ding ist das. Durch das habe ich mich schon mal durchgekämpft, das meiste verstehe ich nicht, einfach weil es philosophische Ausdrücke sind. Aber eins habe ich verstanden. Sie hat jetzt vom nirvanischen Bewusstsein gesprochen. Und das spricht uns an. Es ist ein ganz bestimmtes Bewusstsein, das frei ist von all diesen Geistesfaktoren. Es ist aber ein Bewusstsein. Es ist eine Geisteskraft, die kann wirken, die kann sich verhalten, die verhält sich auch, aber für uns alle fast nicht vorstellbar. Nur, da wollen wir alle hin. Glaubt es mir, wir alle wollen da hin. Deswegen ist das Dukkha da. Einer dieser Tibeter hat mal gesagt, Dukkha ist nichts anderes als das Abweichen von der Buddha-Natur. Das ist auch so. Okay? Wenn wir das jetzt so ein bisschen im Hintergrund haben, sollten wir uns darüber im Klaren sein, Dukkha ist notwendig. Es gibt so viel Geschrei, kein Leiden und dies nicht und das Weglaufen und sich nicht damit auseinandersetzen und ich weiß was nicht alles und so und ich weiß nicht, zu wem auch immer. No, still werden. Das machen wir in der nächsten Meditationsphase, 8 Tage lang. Still werden und hinhören. Dukkha ist eine meditative Erfahrung und keine Beschreibung. Dukkha ist die meditative Erfahrung, dass ich dahin möchte. und dass mir das zur Verfügung steht. Nur, das ist das, was ich heute sage, es gibt zunächst erstmal diesen Zwischenzustand der positiven Geistesfaktoren. Das müssen wir akzeptieren. Wir müssen uns erstmal sagen, Moment, das ist negativ. Wenn ich so denke und mich so verhalte, dann mache ich das. Also fange ich jetzt erstmal an und shifte so ein bisschen rüber. Machen wir es morgen nochmal. Ja? Garantiert kommen wir nicht zum Nirvana, das weiß ich. Aber zumindest mal wird uns deutlicher, was wir hier machen. Nicht einfach nur Ethik. Sondern wir wollen Mensch werden. Und ihr versteht jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn ich sage, was Mensch ist. Mensch ist eben nicht nur jemand, der positive Geistesfaktoren hat. Aber wäre schon toll, oder?